Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft Spezial. Mit Ruth Grützbauch, die ist Astronomin, hat einen Professor, Doktor, H.C. Mult, Ruth Grützbauch, die hat ein Pop-Up-Planetarium in Wien und erzählt uns, was es am Himmel nicht zu sehen gibt. Hallo Ruth.
Hallo.
Hallo Frau Professor.
Ja genau, ich wollte gerade sagen, Frau Professor, Kinder auch manchmal.
Ja, man darf ja Professor nennen, wen man Professor nennen will. Nur sich selbst darf man halt nicht Professor nennen, wenn keiner ist. Ich finde das sehr, sehr lustig. Darum nenne ich ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey, die sich ja ihren Doktortitel erschlichen hat und den dann abgeben musste.
Ach, noch, auch so eine.
Ja, auch so eine.
In Österreich auch ein paar, ja.
Ja, genau. Und wenn ich von der rede, rede ich immer nur von Dr. Giffey. Weil ich mag die auch nicht, auch so politisch.
Aber ist das wirklich so? Man darf Leute nennen, wie man will, ne?
Genau.
Aber
ich darf Doktor.
Wenn ich jetzt in einer, keine Ahnung, Zeitung oder so, naja, solange es niemand einklagt, ne, solange niemand irgendwie dann schreibt, hey, Moment mal, ich bin gerade kein Professor.
Genau, ja, wenn die das da hinschreiben, also das, ja. Und du es mitkriegst, wäre es schlau zu sagen, bin ich nicht, damit man es dir nicht anhängen kann, aber prinzipiell, wenn die das schreiben, ist es deren Problem.
Ja. Ja, also ist dein Problem, wenn du mich Frau Professor nennst.
Ja, natürlich Frau Professor. Was ist denn eigentlich, wenn man zwei Professoren, ist man dann Professor?
Also mit dem Doktor ist es, glaube ich, so, dass man...
Die reiht man auf, ne, Doktor?
Ja, wenn man man hat dann verschiedene Doktorarbeiten gemacht. Vielleicht ist es mit dem Professor auch so, dass wenn du an unterschiedlichen Universitäten oder an unterschiedlichen Fakultäten oder was auch immer Professor bist. Ich glaube, wenn du unterschiedliche Fächer an der Schule unterrichtest, wirst du nicht Professor genannt. Nennt man in Deutschland die Lehrer auch Professor?
Nein. Wir sind ja doch nicht in Österreich.
Oh ja. ja, also nicht in der Volksschule, nicht die Kleinen, aber nicht in der Grundschule, aber im Gymnasium. Frau Professor, Herr Professor,
geil.
Ja. Und das fällt einem irgendwie gar nicht auf. Ja, man ist da irgendwie so drin, das ist ganz normal. Und dann irgendwann, wenn man dann schon langsam erwachsen wird, so mit 35, denkt man sich dann, Moment mal, wie war das damals? Das ist eine der österreichischen Spezialitäten, ja, das Titel, ein Geheimnis.
Österreich, ja. Als Titelmühle, genau.
Mhm. Ja. Naja.
Hier, bevor
aber
du
wir
erzählst,
über den Weltraum reden, ne?
Bevor du erzählst, was es nicht zu sehen gibt, ich habe leuchtende Nachtwolken gesehen und fotografiert von meinem Balkon aus.
Voll cool. Ja, das
ne?
ist bei
20.
euch, die,
20.
Bei
Juni.
Da oben sieht man die noch besser als bei uns da unten im Süden. Je weiter man im Norden ist, desto besser sieht man die natürlich. Ne? Mhm.
Ja, war noch relativ dünn, aber war tatsächlich am 20.06. um 23.51 Uhr. Und ich dachte so, hui, die Stadt strahlt aber hell an die Wolken. Nee, Moment mal, das kann ja gar nicht sein. Sehr hübsch.
Und hast du auch Farben gesehen? Hast du so ein bisschen so Regenbogen?
Nee, also es ist dann so ein bisschen rötlich am Ende. Ich kann dir mal einen Link zu einem Foto schicken.
Ja, schick mal.
Ich
finde das sehr schön. Ich glaube, ich habe das auch erst irgendwie, keine Ahnung, ein paar Mal in meinem Leben gesehen. Kann ich in einer Hand abzählen. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gesehen habe. Mir war gar nicht klar, was das ist. Also ich hab echt nur gedacht, ach, sieht hübsch aus. Fotografierst du mal. Und habe es dann irgendwo für Social Media und jemand meinte, hey, leuchtende Nachtwolken. Ja,
ich finde das auch ein cooler Name. Irgendwie. Sie haben sowas, leuchtende Nachtwolken. Ja. Nein, die sind sehr hübsch, ja. Was auch gerade sehr hübsch zu sehen ist, wenn du...
Zu sehen.
Oh je, falsches Thema. Na, nur ganz kurz. Mhm. Was gerade sehr schön zu sehen ist, sind die Planeten. Leider am Morgenhimmel. Also man muss lang wach bleiben, beziehungsweise früh aufstehen. Wenn das euer Ding ist, dann steht um 4 Uhr auf. Ich werde sie vermutlich nicht sehen, weil ich nicht so früh wach sein werde. Vielleicht bleibe ich mal länger wach. Aber sie sind gerade alle da, ja, also... Fast. Merkur macht nicht mit, der ist zu nah an der Sonne dran. Aber die großen, Saturn, Jupiter, Uranus, kann man sogar sehen. Also gerade nicht eigentlich. wenn man vielleicht dann
mit einem Fernglas
macht. Wenn man sich ganz, ganz, ganz viel Mühe gibt. Also Uranus ist so gerade so theoretisch bei super dunklen Himmel, idealen Bedingungen und wenn man Adleraugen hat, dann ist Uranus gerade noch zu sehen. Ja.
Aber super dunkel zur Sommersonnenwende ist schwierig, ne?
Sowieso, ja. Vor allem um 4 in der Früh. Ja. Du hast recht. Gut, also nein, man sieht sie nicht. Uranus wird man nicht sehen, aber die anderen sind da und sind sehr schön so aufgereiht, ne? So nebeneinander. Man kann dann nämlich so gut das Sonnensystem sich vorstellen. Und es hat sogar mit dem unsichtbaren Ding oder den unsichtbaren Dingen, zwei nämlich, zu tun, über die ich heute dir erzählen möchte. Die haben was mit den Planeten zu tun. Also.
Muss ich jetzt raten?
Ja, schon. Musst du nicht, du kannst mich einfach nur meine Clues rauswerfen lassen.
Es hat mit den Planeten zu tun, so man kann es nicht sehen. Monde.
Nein, es ist viel, viel, viel kleiner als ein Mond, die kann man sehen. Also es geht um zwei Dinge, die eigentlich schon sichtbar wären, aber mittlerweile viel zu weit weg sind und viel zu klein sind.
Die Voyager-Sonne.
Ja, du bist gut.
Ne?
Du bist so schnell draufgekommen. Ich hätte noch ein paar andere Hints für dich gehabt, aber hey, nicht schlecht.
Naja, die Voyager-Mission waren Planetenmissionen.
Ja.
Und sind sehr klein, gemessen an Monden, und sind weit weg.
Ja, dann das hast du gut gemacht. Das erste menschengemachte Ding, oder die ersten mittlerweile beiden menschengemachten Dinge, die sich im interstellaren Raum befinden. Obercool, oder?
Interstellarer Raum heißt, da ist jetzt, wie war das, da ist, sind keine Auswirkungen der Sonne mehr zu spüren oder so ähnlich, ne?
Schwieriges Konzept, da kommen wir noch dazu.
Okay.
Und was es auch mit dem Sommer, mit diesem Sommer zu tun hat, 45. Geburtstag der beiden, des Starts und insgesamt 50. Geburtstag des Voyager-Programms quasi. Also vor 50 Jahren, am 1. Juli 1972 wurde beschlossen, dass wir die Voyager-Raumsonden hinaus ins All schießen. 50. Geburtstag, vollkommen verrückt,
die Dinger,
oder?
Funktionieren immer noch, das finde ich eigentlich das Wahnsinnige, ne?
Genau, ja. Die Dinger funktionieren immer noch. Das war ja ursprünglich nur als Jupiter-Saturn-Mission geplant. Ja, sie haben, das hieß anfangs Mariner Jupiter Saturn 77.
Okay.
Das hört sich ein bisschen wie ein schlechter Instagram-Name an, oder?
Ja, wieso einer von diesen Pöbel-Accounts mit den 8 Buchstaben, mit den 8 Zahlen hinterm Nickname, so.
Genau, MJS77 sent you a message. Oh no, delete. Genau. So, das war kein besonders toller Name und drum wurde es dann kurz vorm Start ja auch in Voyager umbenannt. Und vor allem ist es dann halt zu einer längeren Mission geworden, ne? Und hat sich ein bisschen an das Mariner-Programm angelehnt. Das war ja quasi das erste Planetenprogramm, das erste Planetenerforschungsprogramm. Das war schon in den 60er Jahren. Dann haben sie aber die inneren Planeten erforscht. Mariner waren, glaube ich, auch 10 Sonden. Und die sind ja zu den inneren Planeten, zu den erdähnlichen Planeten geflogen.
Ist das eigentlich einfacher, dahin zu fliegen, weil es näher dran ist?
Es kann wahrscheinlich weniger schief gehen, weil es weniger lang dauert. Mhm. Also einfacher ist es nicht unbedingt. Also vor allem auch Merkur. Merkur war der Letzte. Zuerst waren die Sonden bei Venus und Mars, Merkur war der Letzte. Merkur ist schwieriger, weil der ist sehr schnell unterwegs. Und also du musst da irgendwie, also du musst zuerst mal, ja, also du musst sowieso von der Erde weg beschleunigen. Und du musst quasi, um da ranzukommen, es ist irgendwie ein bisschen eine komplexere Flugbahn, aber es dauert nicht so lange. Also es ist näher an uns dran und drum wahrscheinlich leichter. Je länger eine Mission dauert, desto mehr kann da natürlich schiefgehen und desto mehr können sich dann auch kleine Fehler da irgendwie potenzieren, ne?
Ja. War auf der Voyager-Sonde war doch diese Schallplatte dabei, oder? Dieser alte Nazi. Genau. Da, wie hieß er? Kurt Waldheim, damals UN-Generalsekretär, eine Botschaft an die Außerirdischen hinterlassen hat und dann hinterher hat sich rausgestellt, Typ ist ein Nazi gewesen und ist irgendwie mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden.
Ja, ja. Wie manche andere auch, ja. Das ist, da waren jede Menge interessante Dinge drauf dieser Schallplatte. Irgendwie Bilder von Babys und Delfinen und so, ne? Hm. Man wollte irgendwie die Erde so darstellen, wie sie wirklich ist.
Genau. Babys, Delfine, ja. Ponys.
Genau, so in die Richtung. Und klassische Musik. Na, aber es war sogar ein bisschen Popmusik auch drauf, ja. Ja, sie haben da eine Schallplatte draufgepackt, damit irgendwie bei zukünftigen Kontakten die Leute gleich wissen, dort nicht.
Genau, was haben wir denn hier? Bach, Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, genau. Chuck Berry, Louis Armstrong. Ja, naja.
Geht so. Na, ist eh ganz okay. Aber na, sie haben jede Menge Informationen da auch draufgepackt natürlich, ja. Also Daten und so weiter. Sie irgendwie die viele Bilder, also Bilder von der menschlichen Anatomie und Bilder von der DNA und so weiter und so fort. Also so.
Und eine Anleitung, wie man uns finden kann, ne?
Genau, ja.
Also wenn man nicht,
vielleicht gar nicht so eine gute Idee war.
Ja, wer weiß.
Aber das Lustige ist auch, wie die Mission überhaupt zustande gekommen ist, dass sie, es war ja quasi nur Jupiter und Saturn geplant, aber sie wussten damals schon, dass sie eigentlich alle vier großen Planeten ganz leicht besuchen könnten. Weil ein cleverer PhD-Student so damals, schon in den 60er Jahren, mit so richtig der guten alten Methode, mit Bleistift und Papier quasi, oder vielleicht hat er einen Kugelschreiber verwendet, aber ohne Computer, ausgerechnet hat, dass eine ganz seltene Anordnung der vier großen Planeten in den 70er Jahren, in den späten 70er Jahren stattfinden wird und dass es da super praktisch wäre, eine Sonde rauszuschicken, die an allen vier großen Planeten vorbeifliegen kann.
Wie oft passiert denn so eine Konstellation?
Die ist selten. Das ist alle, ich habe sogar nachgeschaut, alle 176 Jahre passiert das. Ja. Und das war eben in den späten 70ern bis in die frühen 80er hinein. Und zwar waren die Planeten in so einem Bogen, quasi so spiralförmig von der Erde aus gesehen, angeordnet. Ja. Und das heißt, das ist eigentlich die perfekte Flugbahn. Vor allem.
Ach so, weil du die Sonde einmal abfeuerst, den richtigen Drall mitgibst und danach nur noch wenig korrigieren musst.
Und vor allem kannst du die Gravitation der anderen Planeten nutzen mit dem Gravity Assist. Also du kannst die Sonde perfekt von den anderen Planeten, von Jupiter mal in erster Linie, beschleunigen lassen. Und dann ist sie wesentlich schneller dort. Ja, also es ist ja so, dass wenn man sich vorstellt, dass Dinge in den Weltraum rausfliegen, hat man oft ein bisschen eine falsche Vorstellung, so als würden die da irgendwie einfach geradlinig rausfliegen. Das kann man natürlich auch machen, aber ist irgendwie nicht so günstig. Also, Dinge werden ja eigentlich durch den Weltraum geschleudert, quasi, ja, und fliegen halt, oder das ist die energetisch günstigste Art und Weise, wie man Dinge da weit nach draußen befördern kann. Und mit dieser Anordnung der vier Planeten in diesem Bogen konnte man die Sonden quasi an den Planeten jeweils vorbeischleudern lassen, sie beschleunigen lassen und so die Flugzeit extrem verkürzen, ja. Und das war bis zum Neptun, wo sie ja dann im Endeffekt auch hingeflogen sind, waren es 12 Jahre.
Das heißt, die Dinger sind seit fast 30 Jahren unnütz unterwegs, aber nützen trotzdem noch.
Also unnütz, naja. Das ist das, was oft fragen die Leute, und wo sind die Bilder? Ne? Was nutzen das ohne die Bilder? Die Sonden machen keine Bilder mehr. Die Kameras sind abgeschaltet, weil sich Bilder machen nicht mehr lohnt, weil da nichts mehr ist, wovon man ein sinnvolles Bild machen könnte. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht mehr keine Erkenntnisse und keine Daten mehr liefert. Mhm. Weil das Bildermachen, das ist etwas, was uns als sehr visuelle Wesen viel bedeutet. Das ist für die Menschen natürlich ganz wichtig, dass man da Bilder hat von diesen Dingen. Aber im Endeffekt ist es oft so, dass die Bilder gar nicht so die meiste Information liefern, ja. Aber Voyager hat großartige Bilder gemacht, also beide. Ne? Also das sind ja auch identische Sonden, das ist ja auch lustig.
Ach, okay.
Die sind beide genau gleich. Es steht auf beiden die Schallplatte drauf.
Warum hat man das gemacht? Ist das eine einfach redundante Auslegung des Experiments? Oder?
Man hat einfach in den 60er, 70er Jahren einfach eigentlich fast immer zwei Sonden mehr oder weniger gleichzeitig raufgeschickt. Die Voyager-Sonden sind innerhalb von 2 Wochen gestartet. Ja. Ich glaube, 15 Tage ist die eine nach der anderen. Voyager 2 zuerst, Voyager 1 danach. Voyager 1 aber schneller losgeflogen. Das heißt, darum hat Voyager 1 Voyager 2 dann überholt. Mhm. Aber die sind knapp nacheinander gestartet. Man hat früher, beim Mariner-Programm waren es auch immer zwei. Pioneer 10 und 11. Das sind ja, waren ja quasi die Vorläufer von Voyager, die Testsonden, die auch quasi Richtung äußeres Sonnensystem losgeflogen sind. Ja. Waren auch zwei. Also man hat einfach, es ist so viel schief gegangen damals. Man wollte das irgendwie nicht riskieren, dass man da ein Ding hochschickt und dann, keine Ahnung, explodiert oder Instrumente wären kaputt. Ja, genau, das schlägt irgendwann. Total, ja. Und auch diese Flugbahn mit dem Gravity Assist, ich meine, das hat man ja vorher nicht wirklich ausprobiert gehabt. Man hat das gerade doch die einmal bei der Venus, gab es schon einen Vorbeiflug mit Schwerkraft angeschubst werden, aber im äußeren Sonnensystem und vor allem nämlich hintereinander, ja, dass man vom Jupiter so beschleunigt wird, dass man dann zum Saturn kommt, weiter vom Saturn so beschleunigt, dass man zum Uranus fliegt und dann zum Neptun. Ich meine, das muss quasi dreimal hintereinander gut gehen, ja, damit das irgendwie hinhaut. Und das war schon, also besser zwei, ne? Besser mit zwei probieren als nur mit einer.
Ja, und das hat jetzt dazu geführt, dass sind die Daten dadurch jetzt auch doppelt vorhanden? Nee, ne? Weil die ja in unterschiedlichen zum unterschiedlichen Zeitpunkt lang geflogen sind, haben die auch unterschiedliche Daten produziert.
Absolut. Und das ist natürlich auch noch ein Vorteil von zwei Raumsonden, weil die waren ja nicht quasi gleichzeitig dort, sondern weil Voyager 1 ein bisschen schneller unterwegs war als Voyager 2, ist das im Laufe der Zeit, sind die quasi auseinander gedriftet. Fliegen jetzt sowieso in unterschiedliche Richtungen mittlerweile, aber bei den Planeten waren sie auch in, naja, schon also ein paar Monate Abstand voneinander. Ja. Und das ist natürlich auch cool, weil du kannst schauen, wie sich Dinge verändern. Ja. Du hast unterschiedliche Daten. Mhm. Du hast zum Beispiel irgendwie Voyager 1 am Jupiter vorbeigeflogen und hat jede Menge Zeug entdeckt. Ja. Also wir haben ja einfach von den äußeren Planeten damals noch nicht wirklich wahnsinnig viel gewusst. Ja. Jede Menge Monde entdeckt, natürlich einen ganzen Schwung Monde. Und vor allem auch diese Monde zum ersten Mal aus der Nähe fotografiert und untersucht und Messungen vorgenommen. Man hat damals geglaubt, dass Monde einfach alles so ausschauen wie der Mond, ja? Mhm. So halt Fels, Kugeln, Krater drauf, grau, nicht viel los.
So stellt sich raus, die sind bunt und bewegen sich den ganzen Tag.
Ja. Stellt sich raus, sie sind bunt und nicht nur bunt. Io zum Beispiel, das war, glaube ich, der erste Mond, an dem Voyager vorbeigeflogen ist. Aktive Vulkane. Niemand hat das vermutet. Niemand hat das vorausgesehen, dass Io übersät ist von Vulkanen. Das ist der Io ist wesentlich aktiver als die Erde. Ja. Und Voyager 2 ist dann ein bisschen später, ich glaube 3 Monate später oder so, vorbeigeflogen am Jupiter.
Und Io sah ganz anders aus.
Oder ein paar von den Vulkanen waren wieder erloschen, ein paar von den Vulkanen, die ein paar Monate davor ausgebrochen sind immer noch ausgebrochen. Das heißt, er hat die Aktivitätsperiode von diesen Vulkanen da irgendwie bestimmen können. Sie haben irgendwie diverse Messungen gemacht. Schon im Anflug auf Io hat irgendwie ein Instrument seltsame Daten geliefert. Plötzlich waren da irgendwie Schwefelatome da im Weltraum. Ja? Also es war noch gar nicht dort, war noch auf dem Weg und plötzlich, seltsam, was ist denn da los? Ja? Und dieser Schwefel kam natürlich von den Vulkanen. Ja? Der wurde von den Vulkanen hinaus in den Weltraum geschleudert und das hat man dann nachher auch jetzt wieder durch Bilder, also Bilder machen schon
Sinn. Ach so, weil keine Atmosphäre, dann kann das raus. Ne? Ja, okay.
Genau. Also wird einfach hinausgeschleudert in den Weltraum. Ja. Also vieles von diesem Schwefel setzt sich ja dann auf der Oberfläche auch ab. Daher kommt ja auch diese gelbe Farbe von Io. Aber man muss sich vorstellen, wie sie dieses Bild das irgendwie gesehen haben zum ersten Mal. So. What the fuck? Wieso ist dieses Ding gelb, orange? Was ist da los? Ja? Mhm. Ah, Vulkane. Ja? Und dann war das Bild von Monden hat sich da quasi total geändert. Also unser Verständnis von dem, was ein Mond überhaupt sein kann. Ja, mit Europa genau das Gleiche. Voyager hat den Eismond Europa quasi, also nicht entdeckt im Sinne von entdeckt, dass er da ist, sondern dass er mit Eis bedeckt ist, entdeckt. Und diese komplett eingefrorene Oberfläche mit diesen tiefen Rissen drinnen, die da darauf hindeutet, dass da auch eine Aktivität da ist und dass
das
da vor allem was, genau, ja, das sagen die Kinder auch immer. Die fragen auch immer, ob man da drauf Eis laufen kann. Sagst du, nein, riesige Berge und Täler aus Eis. Das ist so wie ein Gletscher quasi.
Ja, aber theoretisch könnte man da doch Eis laufen. Also,
aber so. man würde sich sehr schwer tun.
Okay.
mit dem Gleiten. Also nicht irgendwie so flaches Eis. Gut, vielleicht findet man mal eine Stelle, wo es ein bisschen flacher ist. Das kann schon sein. Ja.
Bewegt er sich denn eigentlich auch Europa oder ist der starr? Also,
nein, das ist eben das, dass der auch quasi, die Monde vom Jupiter sind ja recht nah am Jupiter dran eigentlich, ja. Mhm. Und das heißt, da ist eine viel stärkere Anziehungskraft, viel stärkere Gezeitenkraft. Also die Unterschiede in der Anziehungskraft auf die Monde sind viel stärker. Die werden auf ihrer Bahn, die haben ja auch elliptische Bahnen, sind einmal ein bisschen näher dran, einmal ein bisschen weiter weg, ja? Und die werden auf ihren Bahnen quasi da voll irgendwie gedehnt, gequetscht, die werden da durchgeknetet, ja. Daher kommt auch die vulkanische Aktivität von Io. Durch die Gezeitenkräfte, die den Mond.
Knetvulkanismus.
Genau, ja. So ist es, ja. Und bei Europa ist es eben, also der ist schon starrer oder wird weniger malträtiert vom Jupiter als Io, aber es ist eben so, dass da tatsächlich aus dem Inneren das Wasser, das da unter dieser dicken Eisschicht versteckt ist, dann auch nach oben kommt teilweise, ja. Das ist diese Risse, diese gigantischen Gletscherspalten da auf dem Eis gibt, wo Wasser hinausdringt. Mhm. Ja. Und das war damals der Flyby vom Voyager war quasi der erste Hinweis oder die ersten Anzeichen auf diesen Wasserozean, der sich da
drunter bewegt. Und das ist Wasser im Sinne von H2O.
Ja.
Also da ist richtiges Wasser. Da könnte man rein theoretisch hinfliegen, einen Klumpen rausschlagen, auftauen und dann hätte man was zu trinken. Jetzt.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, das gleich zu trinken, okay. So mal so.
Ja. Na, ich bin jetzt natürlich schon einige hundert Jahre weiter und denke mir, naja, wenn da eine Wasserquelle ist, könnte man die ja für irgendwelche Raumfahrtprojekte auch benutzen.
Ne? Natürlich, Europa hat mehr Wasser als die Erde.
Wow.
Diese Eisdecke ist so 15 bis 20 Kilometer dick. Ja, je nach Stelle. Es ist an manchen Stellen eben dort, wo diese Risse sind, wo diese Spalten sind, da geht es weiter runter und da ist es dann die Eisdecke weniger dick. Aber schon die Eisdecke ist dicker, als der Ozean auf der Erde tief ist. Ja? Und dann ist unter dem Eis der wahrscheinlich 100 Kilometer tiefe Wasserozean.
Hat der einen Kern?
Ja, ja. Der ist aus Stein. Also okay. Das ist eine Kugel aus Stein. Aber hat eben so außenrum, ne, diese ungefähr 100 Kilometer dicke Schicht aus Wasser und drüber Eis. Aber es ist Wasser, ja. Also das ist, könnte dort natürlich Lebewesen geben, ne?
Stimmt. Also,
ja. Die Kinder fragen dann immer, Fische? Nein, vermutlich keine größeren Fische. Kannst du dir vorstellen, wie stockfinster es unter 15 Kilometer Eis ist.
Ja, Fische mit großen Augen.
Mit sehr großen Augen.
Warum verdunstet das nicht? Weil es zu kalt ist da draußen?
Warum das quasi sich nicht raus in den Weltraum verflüchtigt?
Genau.
Also das, was da manchmal rausbricht, ja, durch das Eis durch, das wird in den Weltraum hinausgeschleudert. Also das passiert schon teilweise. Aber ja, das ist einfach eine dicke, zusammenhängende Eisdecke. Ja. Die kann sich nicht so langsam verflüchtigen wie's flüssiges Wasser.
Jetzt wäre ja doch eigentlich die Mutmaßung, also da ist Wasser, es könnte da Leben geben, wäre doch eigentlich der Grund, da eine ernsthafte Mission hinzuschicken und zu sagen, okay, wir bohren da jetzt mal rein.
Ja, das ist auch der Plan.
Also, okay.
Na, du solltest vielleicht bei der NASA anheuern.
Weil ich so geile Ideen habe, auf die vor mir noch nie jemand gekommen ist. Ja.
Genau. Ja, also es wird jetzt zuerst mal noch eine Raumsonde zu Europa fliegen und nochmal genauere Untersuchungen und so weiter machen, wahrscheinlich noch nicht landen. Ist gar nicht so leicht, dort zu landen, nämlich. Also einfach auch wieder, ne, mit der Vorstellung, dass man Dinge von der Erde wegschleudert und die dort ankommen müssen, wo man sie haben will. Mhm. Und dass das Steuern von Raumfahrzeugen nicht so einfach ist, weil du natürlich nicht besonders viel Treibstoff mit hast da draußen. Und dann auf Europa zu landen, ist echt keine einfache Geschichte. Aber die Idee ist schon da, irgendwann in den 2030er Jahren eine Mission hinzuschicken. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht so in dem Stadium,
wo es einen Namen hätte,
bewilligt ist oder wo es wirklich genau ein Projekt ist, wo man sagt, ja, das ist es. Aber es ist auf jeden Fall eins von den geplanten Projekten, da durchzubohren durch die Eisdecke, ja, oder dort, wo das Eis ein bisschen dünner ist, zumindest hineinzubohren und da nach Spuren von organischem Material und vielleicht sogar lebendem organischem Material zu suchen. Ja. Also dort, es könnte echt da schon Aliens geben auf Europa. Das wäre quasi der nächste Ort, der ein heißer Kandidat ist, also ein kalter Kandidat eigentlich. Ja, ja.
Aber ja.
Genau. Ja, die Voyager-Sonden haben da total viel quasi zum ersten Mal aufgebracht, ja, und einfach vieles, was auch überhaupt nicht erwartet wurde, ja. Und das ist schon auch immer wieder spannend, wo man sich denkt, ja, Sonnensystem, ne?
Kennen wir ja schon, haben wir gesehen.
Kennen wir schon lang, kennen wir überhaupt noch nicht lang, ja.
Was machen die denn jetzt eigentlich, die Sonden? Also, die haben dann jetzt die Planeten abfotografiert und ein bisschen gemessen und getan und gammeln jetzt vor sich hin und fliegen einfach immer weiter raus und sagen ab und zu mal Piep und wir freuen uns, dass wir irgendwas da draußen haben, was ab und zu mal Piep sagt. Das kann es ja nun nicht sein, ne?
Schon allein das Rausfliegen, also im Moment ist jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel los. Sie senden jeden Tag Daten zurück, gell? Mhm. So ist es nicht. Ja? Und die haben noch Instrumente, die haben, glaube ich, noch 5 Instrumente, die eine 4, die andere 5, die funktionieren und die einsatzfähig sind, ja. Mhm. Und die untersuchen in Wirklichkeit einfach das interstellare Medium. Also die Geschichte, wie die beiden Sonden überhaupt da in den interstellaren Raum rausgekommen sind, das ist ja auch irgendwie, das war ja auch alles nicht so einfach. Also ich glaube, für die Voyager-Sonden selber war es nicht schwer, weil die sind einfach nur schnell geflogen. Aber es war lange Zeit nicht klar, was da überhaupt vor sich geht. Das war ja irgendwie so, wir fliegen zu den äußeren Planeten, wir untersuchen die. Zuerst waren nur Jupiter und Saturn geplant. Dann haben die Ingenieure da schon irgendwie die Sonden so ausgerüstet, dass man quasi im Zweifelsfall auch weiterfliegen kann. Mhm. Und das haben sie dann auch
gemacht. Einfach ein bisschen mehr Sprit reingepackt oder wie?
So in die, naja, oder ein bisschen einfach die so richtig Sprit. Ja, also das ist ja immer mehr drinnen, als man braucht. Und es ist ja auch so, dass die eigentlich nur für Korrekturen verwendet werden. Mhm. Der Antrieb wird nur für Kurskorrekturen verwendet, nicht für die Hauptbeschleunigung, sagen wir jetzt mal so, ja. Und sie haben dann, also Voyager 1 war ja auch nur bei Jupiter und Saturn und ist dann nach Saturn, weil es eben an Titan vorbeifliegen musste, wollte, wie auch immer. Wir wollten Titan aus der Nähe sehen, den größten Mond vom Saturn. Mhm. Und er war quasi ein bisschen in eine andere Richtung gerade orientiert und darum hat die Sonde dadurch, durch diesen Flyby, das Sonnensystem nach oben quasi verlassen. Also die, nicht das Sonnensystem, sondern die Ebene des Sonnensystems, ja. Mhm. Nach oben verlassen. Na, das heißt, das Voyager 1 hat schon lange keine Planeten mehr zu Gesicht bekommen. Voyager 2 ist dann weitergeflogen zu Uranus und Neptun und dann erst nach Neptun quasi aus der Ebene des Sonnensystems abgebogen und zwar nach unten. Voyager 1 quasi nach oben,
ja.
Also nach oben, unten, was die alles relativ im Weltraum.
Ja, ja, klar. Aber ja. Warum nicht nach rechts, warum nicht einfach auf der Ebene raus?
Bei Voyager 1 war es, glaube ich, wirklich dieser Titan-Flyby, der das notwendig gemacht hat, da so abzubiegen. bei Voyager 2 weiß ich gar nicht, warum sie auch rausgeflogen ist. Vielleicht einfach um
mal da von oben drauf zu gucken,
schauen, was da ist. Das ist ja auch das Coole, ist ja auch, Voyager hat ja das am weitesten entfernte Bild der Erde gemacht, Voyager 2, nachdem sie an Neptun vorbeigeflogen ist.
Okay, ein Pixel?
Nicht einmal ein Pixel nicht, war die Erde groß. Ja. Ja. Der famous Pale Blue Dot. Das ist die NASA wollte das gar nicht machen. Ja. Die NASA war irgendwie so, ey, wir haben Neptun fotografiert, auch Triton, den Mond, den eiskalt, der kälteste Ort im Sonnensystem, minus 240 Grad, ja. Auch fotografiert, lala. Und dann irgendwie so, ey, es gibt jetzt nichts mehr zum Fotografieren, weil wir sind da jetzt vorbei und jetzt schalten wir die Kameras ab. Und dann war irgendwie Carl Sagan, der berühmte Astronom und Kommunikator auch, also der hat viel
der erste viel Wissenschaftskommunikator der Welt ja. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, also sehr erfolgreiche
ganz toller
Wissenschaftskommunikator,
typ.
Echt coole Sachen gemacht.
Also und der hat durchgesetzt, dass sie das Ding einfach mal umdrehen und nochmal die Erde fotografieren.
Und der so, hey, Moment, nicht abschalten, schauen wir doch zurück, ja. Und irgendwie die Leute so, hä? Und er hat da wirklich Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit das passiert. Und dann hat man die Kamera quasi einmal rundherum gedreht und ein Bild vom Sonnensystem quasi gemacht, also dass aus sehr vielen einzelnen Bildern zusammengesetzt ist, dieser Pale Blue Dot, wo man sieht da diese Streifen, ja, diese Sonnenstrahlen.
Ja.
Und die Erde ist genau in einem drinnen, zufällig. Das hat eigentlich keine, das ist nicht, dass das jetzt irgendwie die Bahn der Erde ist oder so, die man da sieht. Nein, das sind wirklich nur, das sind quasi Sonnenstrahlen, die auf dem Bild zu sehen sind, die einfach, weil die Erde vom Neptun aus so nah an der Sonne schon dran ist, ja, dass da im Bild, wo natürlich dann auch die Sonne da drin war oder nah dran war, dass da irgendwie Reflexionen vom Sonnenlicht zustande gekommen sind, ja. Und dann hat sie nicht nur ein Bild gemacht, wo eben die Erde drauf ist, sondern sie hat eine Reihe an Bildern gemacht, so nebeneinander, aneinander verbunden, wo dann alle Planeten drauf waren, ja. Das ist das Family Portrait.
Oh.
Der Pale Blue Dot ist quasi nur eins davon. Und es ist wirklich, ich meine, das ist die Erde kleiner als ein Pixel. Ist fast nicht zu sehen. Man muss auf diesem Bild wirklich
aber warum,
genau schauen.
Warum ist sie blau? Haben sie es blau eingefärbt, weil die Erde blau ist? Oder ist es tatsächlich blaues Licht, was da angekommen ist?
Ich weiß gar nicht, ob sie auf diesem Bild überhaupt blau wirklich ist. Erscheint sie dir blau, wenn du das Bild anschaust?
Das ist jetzt auch die Frage, ne? Was haben wir denn hier? Per Blue Dot Revisited?
Ich meine,
schon. Ist schon ein bisschen blau.
Ist schon ein bisschen blau. Die Erde wirkt halt blau aus dem Weltraum, also von näher dran auf jeden Fall, ja, wegen dem ganzen Wasser, ne?
Ja, klar.
Klar.
Aber ist sie wirklich blau?
Aber ob man
blau,
das aus der Entfernung auch wirklich noch erkennen kann, ich glaube, vielleicht ist da irgendwie eher der Wunschvater der Wahrnehmung. Ja. Weiß ich gar nicht. Ich meine, der Mars ist auch rot, auch von uns aus betrachtet, ja, wir sind auch schon ziemlich weit weg vom Mars. Ja, ist ja auch noch, also eindeutig rötlich. Also man sieht, glaube ich, die Oberflächenfärbung der Planeten schon auch noch aus einiger Entfernung, ja. Aber es ist wirklich, ich meine, das sind, was war es, 6 Milliarden Kilometer?
Geil.
Entfernung. Ja, das ist verrückt, ja. Und es ist schon einfach, es wird einem wirklich so ein bisschen warm ums Herz, oder, wenn man das sieht. Das ist so, wir alle. In diesem einen Pixel.
Ja.
Und das ist, ich meine, das ist die Leistung von Carl Sagan, das natürlich, das sofort erkannt zu haben. So, Moment mal, ja, macht doch ein Bild von der Erde, von da draußen. Und das ist das, was die Leute auch quasi da packt und fasziniert an dieser Voyager-Mission, ja. Also, das war schon was Besonderes. Naja, das war auf jeden Fall das letzte Bild. Und dann hat sie wirklich die Kameras abgedreht. Es ist ja so, dass das ganze Ding von einer Batterie, Plutonium-Batterie betrieben wird, ne? so wie die meisten Raumsonden.
Da ist
also der Strom, also, ja, nicht okay. die nicht der Antrieb, sondern
okay, also der atombetriebenes U-Raumschiff.
Ja. U-Raumschiff, genau, ja. Der Strom, es wird einfach Strom erzeugt. Es ist eine mini kleine Zelle, Plutoniumzelle, die zerfällt, erzeugt Wärme und die Wärme wird in Elektrizität umgewandelt. Und so werden die Instrumente, die Messinstrumente mit Strom versorgt. Und das Problem ist natürlich, dass das nach so langer Zeit der Strom ein bisschen knapp wird. Das heißt, man hat also schon damals.
Das Plutonium, ja, strahlt das nicht fröhlich immer weiter vor sich in das Zeug?
Nein, also das Ding mit der Radioaktivität ist ja die, dass das abnimmt. Also das Zeug zerfällt und es zerfällt immer ein gewisser Teil des Materials in einem gewissen Zeitraum. Ne? Das heißt, du hast dann immer weniger und weniger und weniger, was ist das, diese Halbwertszeit. Wenn du einen bestimmten Zeitraum hast und in dem Zeitraum zerfällt die Hälfte, dann ist das die Halbwertszeit von einem radioaktiven Material. Also es wird quasi immer weniger, es zerfällt schon noch fröhlich sehr lange vor sich hin, aber eben immer weniger und weniger effizient, ja?
Ja.
Also es kommt weniger und weniger Wärme und damit auch weniger und weniger Strom dabei raus, ja. Und darum hat man quasi so, darum wollte man ja auch die Instrumente, die man nicht mehr braucht, so schnell wie möglich abschalten. Sonst hätte man ja, also vor allem, was bedeutet abschalten? Meistens bedeutet abschalten die Kühlung der Instrumente abschalten, damit sie noch die Kühlung, die Heizung, Entschuldigung, ich bin schon wieder beim...
Ach so, ist andersrum, ja, okay, ja,
ist
sicher.
Andersrum.
Ja,
klar. Ja. Sind, waren ja keine Infrarotinstrumente, die man kühlen muss, sondern quasi, ja, normale Kamera. Und wenn die da draußen in der extremen Kälte des Weltraums sind, dann werden die halt sehr schnell auch kaputt und darum muss man die heizen. Und das heißt, die Heizung von der Kamera wurde dann halt einfach abgeschaltet und von ein paar anderen Instrumenten auch. Ein paar sind auch kaputt gegangen, aber es funktionieren immer noch Instrumente. Die beiden sind weitergeflogen, ja, Voyager 1 voran in die andere Richtung, also quasi so schräg nach oben, und hat dann tatsächlich, 2012 war das, glaube ich, genau, 2012, den interstellaren Raum erreicht. Und das hat man erst 2013 bestätigt.
Gemerkt.
Gemerkt, ja. Naja, gemerkt. Also man hatte schon Vermutungen davor. Das Ding ist ja, also das war ja alles irgendwie nicht so geplant, ne? Das war alles so. Eigentlich hat die NASA mit Voyager extrem auch Glück gehabt. Also sie haben natürlich sehr, 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 sehr gute Arbeit geleistet, ja.
Ja, klar.
Don't get me wrong. Aber es war halt einfach viel Glück dabei.
Das nicht eigentlich immer, außer wenn sie zu blöd sind.
Ja.
Imperiale Maße und Dezimalmaße,
manchmal,
und dann fallen die Dinger halt auf den Mars. Aber eigentlich machen die immer gute Arbeit. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als würde da ständig irgendwas schief gehen.
Nein, das stimmt, ja.
Also, oder sie sagen es uns nicht, kann natürlich auch sein.
Ja, sie haben ja damals irgendwie nach dem Hubble-Desaster, ja, wo das Hubble-Teleskop quasi...
Also das Schielende,
war,
ja.
Ne? Ja. Einfach den Hauptspiegel falsch geschliffen. Ui, ziemlich peinlich. Und das war dann halt... Und also in den 70er, in den 60er, 70er Jahren ist sehr viel gut gegangen. Und dann so in den 80ern, frühe 90er, da ist dann auch wieder sehr viel schief gegangen. Da haben sie halt auch das Geld sehr, sehr gekürzt. Ja. Das Budget für viele Projekte sehr gekürzt. Und das ist... nie eine gute Idee. Aber es war halt auch, also die Sache mit den Voyager-Sonden ist, die sind einfach so super simpel gebaut auch, ja. Da kann jetzt gar nicht so viel kaputt werden. Kann gar nicht so viel schief gehen eigentlich. Das ist ja auch spannend, ja. Also die haben jetzt irgendwie, die haben ja kaum irgendwie Software. Ich habe mal gelesen, dass die haben, ich glaube, 60 Kilobyte Speicher.
Ja, das war ja auch, das war ja auch bei Apollo, ja, so, dass die irgendwie, ja, also dass der Commodore 64 damals, genau, besseren Speicher hatte als die, ja.
Genau.
Ja, aber ja, da muss also man sich dann halt was einfallen lassen. Da muss man das Ganze halt in Hardware lösen, kann es nicht in Software, genau, lösen. Und wenn die Hardware einmal läuft, dann läuft die, ne?
Genau. Dann ist das alles quasi fest verkabelt und da kann jetzt nicht mehr so viel falsch laufen oder das läuft einfach, ja. Und das läuft so lang, bis irgendwie da der interstellare Raum drauf einprasselt zum Beispiel. Das war ja auch ein Ding, man wusste nicht, erstens, wie wird der Übergang sein? Wie weit weg ist das, diese Heliopause nennt man das? Das ist der quasi das Ende des magnetischen Einflusses der Sonne. Ja? Das ist dort, der Ort, wo quasi der Sonnenwind sich vollkommen mit dem interstellaren Medium, mit dem Zeug, das da zwischen den Sternen abhängt, so vermischt hat, dass sich da reingemischt hat. Das ist dort, wo man keinen Fluss an Teilchen mehr, der von der Sonne weggeht, messen kann, ja. Und dort, wo auch das Magnetfeld der Sonne dementsprechend sich quasi mit dem umliegenden, schwachen galaktischen Magnetfeld da
verbindet
oder ausgleicht.
Ja.
Also das ist diese Heliopause, das Ende der Heliosphäre. Und man weiß, dass es da ist, man weiß, dass es ungefähr mehr oder weniger, damals wusste man ungefähr mehr oder weniger bei irgendwo zwischen 100 und 200 astronomischen Einheiten, also die Entfernung zwischen Erde und Sonne, ja. 100 bis 200 Mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne.
Ja, ist jetzt eine etwas unpräzise Angabe.
Ist jetzt ein bisschen unpräzise, genau. Und das bedeutet natürlich für eine Raumsonde, auch wenn sie sich mit 60.000 km/h bewegt, wie Voyager, ist das ein Unterschied von irgendwie, ja, 10, 20, 30 Jahren, wie auch immer, ja. Und es war eher am unteren Ende dieser Abschätzung. Aber man wusste echt nicht, wo dieser Übergang sein wird. Man wusste nicht, wie stark sind da draußen die Magnetfelder, wie stark ist da draußen der Sonnenwind, wie genau ist das Plasma dann, das interstellare Medium da irgendwie beschaffen, wie dicht ist es und so weiter, ja. Man wusste, dass es da eine Art Schockwelle gibt. Diesen Termination Shock heißt der. Das ist quasi da, wo der Sonnenwind dann auf das interstellare Medium trifft und gebremst wird, ja.
Aber müsste das nicht Energie freisetzen, die man wiederum sehen kann?
Naja, es heizt das Material schon auf, aber das Zeug ist alles ziemlich dünn, ja. Also das ist jetzt irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellt, dass das interstellare Medium, dass da wirklich jetzt eine dichte, dicke,
also da leuchtet
Staubwolke
nix.
Ist oder okay, so, ja. Das ist es nicht, ja. Und, aber Voyager hat natürlich, die haben natürlich Instrumente an Bord, die das Ganze da messen können. Die können Magnetfelder messen, ja. Die haben irgendwie ein Plasma-Messinstrument. Die hatten sogar ein Plasma-Wellen. Instrument, ja, das Wellen im Plasma detektieren kann, ja, und das war es auch, was im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben hat, dass man gesagt hat, ha, ja, wir sind aus der Heliosphäre draußen, ja, sie haben das erste Mal verschiedene Messungen gemacht, es war bei Voyager 1 auch das Plasma-Instrument dann defekt, das war auch irgendwie ein bisschen blöd, da hat man quasi nicht mehr das Plasma, die Teilchen im Plasma direkt messen können, sondern man musste sich da zuerst mal auf diesen Magnetfeldsensor da verlassen, haben dann irgendwie ein bisschen Veränderungen im Magnetfeld gemessen, das war aber nichts irgendwie Ausschlaggebendes, nichts Aussagekräftiges, haben kosmische Strahlung,
ja,
kann Voyager auch messen, und da haben sie auch plötzlich irgendwie einen Anstieg in der kosmischen Strahlung gemessen, wie es auch erwartet ist, ja, wenn du aus der Heliosphäre draußen bist.
Klar,
du dann
von dem anderen mehr sein, also oder relativ mehr, ja.
Genau. Und das war dann aber auch alles irgendwie ein bisschen unschlüssig, und dann haben sie sich gedacht, ha, was wir wirklich messen können und wo es dann eindeutig sein sollte, sind die Wellen in dem Plasma rundherum, die von den früheren Ausbrüchen der Sonne verursacht werden. Ja, also wenn die Sonne, die ist ja manchmal aktiver, manchmal weniger aktiv, ja? Und wenn die da irgendwie rausfetzt in den interstellaren Raum, dann erzeugt das Wellen.
Ja.
Im Plasma. Und die hat Voyager gemessen. Und das war dann erst im Frühjahr 2013, ja, wo dann zum ersten Mal eindeutig diese Wellen gemessen worden sind.
Also Wellen, ich muss mir das so vorstellen, da kommen dann an einem Tag 3 Teilchen an und am nächsten Tag 5 und dann wieder 3. Ne? Also es ist jetzt nicht so unendliche Plasmamengen, die da so rumfetzen, sondern das ist auch nur ganz wenig.
Das ist auch nur ganz wenig. Mhm. Also wie viel da wirklich dann ankommt, weiß ich gar nicht. Das ist aber auf jeden Fall, also es war dann schon eine eindeutige Messung,
ja.
Diese Wellen. Also es ist, man hat auch irgendwie die Dichte des interstellaren Mediums, dieses Plasmas, dann nicht wirklich gekannt vorher. Also man wusste nicht so recht, was man da erwarten soll, ja. Aber es sind wirklich, also es sind eigentlich fast eine Art Schallwellen, die da verursacht werden. Also es sind Dichtewellen, Änderungen in der Dichte, die da quasi so durchrauschen und die dann an Voyager quasi vorbeirauschen. Und das hat seine Antenne, ja, in die in zwei verschiedene Richtungen ausgerichtet ist. Und mit der kann es diese Wellen in dem Plasma messen. Ne? Und dann hat man sich die Daten nochmal genauer angeschaut und ein bisschen noch zurückverfolgt und so weiter und hat noch andere Wellen, kleinere, aber trotzdem, dann in den Daten gefunden. Und dann haben sie sich quasi darauf geeinigt, ja, es war schon ab August 2012. Aha. So, dass Voyager 1 im interstellaren Raum war. Das war aber irgendwie, manche Leute glauben es immer noch nicht.
Aber warum? Also wie begründet?
Naja, das ist alles irgendwie sehr komplex. Es ist ja irgendwie nicht so, dass es die Sonne ist, der Sonnenwind nach draußen und das Ganze ist irgendwie kugelförmig, sphärisch und dann da sind irgendwo die anderen Sterne, sondern die Sonne bewegt sich ja. Ja, ziemlich schnell durch dieses interstellare Medium. Ja? Und da gibt es ja vorne eben diesen Schock. Ja? Ja. So wie ein Boot, das über einen See
klar,
fährt.
Ja, ja, klar. Woher weißt du, dass die Welle, die das Boot macht, jetzt gerade zu Ende ist und das einfach nur das normale Spiel des Wassers ist, was du gerade siehst. Genau. Ne? Ja, stimmt.
So ist es. Und es ist auch so, dass es könnte sein, dass es noch nicht der richtige interstellare Raum ist. Ist ja auch die Frage, wo genau setzt man diese Grenze an, ja? Es ist auf jeden Fall schon eine Zone, in der es anders zugeht als im Sonnensystem, das weiter drinnen liegt, ja.
Also gibt ist auf jeden denn, also, Fall schon. Wenn du sagst, anders. Wo setzt man diese Grenze an? Ja, ich meine, wir haben es uns ja ausgedacht, dann können wir diese Grenze doch im Grunde auch willkürlich festsetzen, oder nicht? Gibt es nicht irgendwie.
Naja, aber das macht man ja eh auch, ja.
Internationale Galaktische Föderation, die einfach sagt: So, hier ist das interstellare Medium, Schneidereit, stellen Sie ein Schild auf.
Ja. Ja, manchmal denkt man sich, das wäre praktisch, aber das ist ja auch gerade das Ding an der Wissenschaft, dass sich diese Dinge auch verändern können und sollen, ja, wenn wir Neues herausfinden.
Stimmt auch.
Dann ist das Schild am falschen Ort.
Also, ich habe ein anderes interstellares Medium gefunden. Das ist kein echtes interstellares Medium. Ja, so.
Und es ist auf jeden Fall, es ist eine Zone, die sehr turbulent ist, also wo es viele kleine Wellen auch gibt und wo irgendwie dann doch vielleicht noch, da das interstellare Medium eben von der Sonne vor sich her getrieben wird und ein bisschen beeinflusst wird, aber eben nicht mehr so, wie es davor der Fall war.
Also müssen wir weiter rausfliegen und immer weiter messen.
Und es ist, genau, das macht, das ist
und,
genau
und
das,
immer was weiter messen und zwar so lange, bis so eine durchschnittliche Ruhe eingekehrt ist, sodass man sagen kann, so, hier ist es jetzt seit, weiß ich nicht, seit einem Lichtjahr ist jetzt hier gleich. Das
jetzt
heißt,
ist still. Ja. Ja. Naja, und es kennt ja auch niemand wirklich die Form. Wir kennen die Form von dieser Heliosphäre noch nicht wirklich. Also sie wird auf jeden Fall nicht kugelförmig sein, weil das macht keinen Sinn. Ja. Lange hat man geglaubt, dass es eher so tropfenförmig ist. Ja, also eher so ein bisschen wie so eine Bugwelle. Ja,
ja klar.
Vermutlich ist es aber eher so, dass es fast so ein bisschen croissantförmig ist, ja. Also dass es sich an beiden Seiten so eine Art Zipfel, so ein Schwanz bildet, wo es dann so durcheinander gezwirbelt wird.
Ja, weil die Sonne gelegentlich durch ihr eigenes Plasma durchrauscht wahrscheinlich.
Und weil die Sonne ja auch unterschiedliche Aktivitätszyklen hat, also unterschiedliche Aktivität. Manchmal ist sie aktiver, manchmal weniger und so weiter. Und das ist alles nicht immer, das Material wird manchmal ein bisschen mehr in die eine Richtung vielleicht, ein bisschen mehr in die andere Richtung geschleudert und so weiter. Ja, also es gibt unterschiedliche Dichten, unterschiedliche Zonen im interstellaren Medium selber. Also es ist alles, wie immer, einfach nicht so easy da draußen. Ja,
ja, da ist Gesteinsplaneten abgrenzen einfacher, ja.
Ja, absolut. Ja. Und es ist ja auch so, dass Leute sagen so, oh wow, aus dem Sonnensystem draußen, Voyager ist jetzt endlich aus dem Sonnensystem draußen. Oh nein, es hat das Sonnensystem noch lange nicht verlassen. Ja.
Wie?
Das ist ja, also der interstellare Raum ist jetzt quasi diese Definition mit dem Magnetfeld und dem Sonnenwind und so weiter. Ja. Das ist der quasi der magnetische plasmaartige Einflussbereich der Sonne, da wo wirklich quasi noch das Material der Sonne hinkommt,
ja,
der Sonne mit. Aber das heißt nicht, dass das der gravitative Einflussbereich der Sonne ist, der da aufhört, ja, ganz und gar nicht.
Messen wir
der
den
geht
auch?
Viel weiter raus, ja.
Auf
der
Voyager,
der reicht wahrscheinlich, also Voyager kann jetzt nicht tatsächlich da genaue Messungen machen. Wir wissen natürlich mehr oder weniger, wie weit die Gravitation der Sonne da hinaus reicht. Oder ich meine, rein theoretisch reicht sie ja unendlich, aber bis sie so weit sich abgeschwächt hat, dass man da auch irgendeine Art von Gleichgewicht erreicht. Und das geht vermutlich noch in ein paar Lichtjahre weit.
Okay. Ja?
Also das gibt ja um das Sonnensystem herum, extrem weit draußen, noch diese Oortsche Wolke.
Mythos Oortsche Wolke, ja.
Genau, riesige, gigantische Wolke. Sag das nicht dem Florian. Ja. Die ist, und wir haben, also Voyager hat noch nicht mal den Anfang dieser Oortschen Wolke erreicht.
Und die Oortsche Wolke ist sozusagen der Beleg dafür, dass da noch Sonnengravitation sein muss, weil sonst
genau,
würde der Krempel
Zeug,
dann nicht hängen.
Ja, der Krempel hängt da noch quasi mit der Sonne ab, ja. Und da kommen auch viele Kometen natürlich her, die dann auch ins innere Sonnensystem hineinfliegen, wenn da irgendeine Störung ist oder so, ja. Und da ist die Abschätzung, ist, dass Voyager noch ein paar hundert Jahre brauchen wird, bis es den inneren Rand der Oortschen Wolke erreicht hat. Und ungefähr 30.000 Jahre bis ans Ende der Oortschen Wolke, obwohl niemand genau weiß, wo die aufhört. Ja,
ja, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, also irgendwann habe ich mal gelesen, dass auch niemand genau weiß, ob es das Ding wirklich gibt.
Die Oortsche Wolke?
Ja. Also ist halt auch nur eine Theorie. Ist nur eine Theorie.
Naja, aber wo sollen dann diese ganzen Kometen und Dings und Sachen herkommen?
Tja, die hat der Herr gesandt.
Die hat der Herr, Gott, für uns gesandt, um uns zu prüfen. Dann doch lieber Oortsche Wolke.
Irgendwas muss da draußen sein, aber wäre es nicht auch plausibel, dass da draußen halt überall irgendwelche Kometen rumfliegen und gelegentlich kommt mal einer der Sonnengravitation zu nahe? Also es gar keine Wolke ist, also gar keine Kometen oder wie heißt es denn? Also Gesteinsbrocken, die einfach irgendwo mehr oder minder konzentriert um das Sonnensystem herum sich aufhalten, sondern dass es einzelne Dinger sind, die einfach irgendwie vorbeikommen?
Die dann, also ich weiß nicht, ob sich das von den Zahlen her dann ausgeht, also ob das dann zusammenpasst.
Ja.
Das, da müsste man jetzt vielleicht doch wieder einen Himmelsmechaniker fragen. Ja. Die sind ja doch ab und zu nützlich. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass das hinkommt mit dem, was wir dann beobachten, was da im inneren Sonnensystem ankommt. Naja, also ob sie da ist oder nicht, auf jeden Fall ist der gravitative Einflussbereich der Sonne wesentlich weiter ausgedehnt. Und die Sonne könnte da natürlich jede Menge Material an sich binden. Warum sollte das Material quasi nicht da sein? Ne?
Ja.
Also,
Wenn Voyager 100 Jahre bräuchte, um da hinzukommen, das kriegen wir nicht mehr mit. Ne? Also so viel Energie hat die Sonne nicht mehr.
Leider. Ja. Ja, also sie hatten jetzt noch, ein bisschen Strom übrig, also sie hat noch ein bisschen Energie übrig. Sie wird ziemlich sicher, wenn nichts Gröberes passiert, noch bis Mitte der 2020er Jahre Daten senden.
Das ist vermutlich, jetzt? Also das ist ja jetzt demnächst.
Naja, halt wenn man ein bisschen ältere Artikel irgendwie liest, dann heißt es, oh, vielleicht bis 2020 und jetzt ist auch schon drüber hinaus. Und mittlerweile sagen sie, es ist ja immer, die NASA ist ja vorsichtig geworden,
ja.
Geringere Zahlen. Wenn wir Glück haben, vielleicht sogar bis 2030 und um die Funktionsdauer der wichtigsten oder zumindest ein paar der Instrumente so lang bis 2030 zu garantieren, fängt man jetzt an, ein paar der Instrumente abzuschalten.
Mhm.
Also sie wird langsam ein bisschen eingeschläfert. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen böse,
ja,
aber
früher oder später kommt sie dann ja sowieso zurück, wie wir spätestens seit Star Trek 1 wissen.
Genau, richtig. Irgendwann werden wir sie dann finden oder die Aliens werden sie finden und sich über die wundersamen Bilder auf der Schallplatte wundern. Ich weiß es nicht, ja. Es wird auf jeden Fall noch sehr lang dauern, bis sie irgendwo in die Nähe von irgendeinem Stern oder so kommt. Sie wird ja in, weil das ist auch lustig, sie wird in 40.000 Jahren, wird sie einem anderen Stern näher sein als der Sonne.
40.000 Jahre.
Ja. Und auch nicht einmal nah, also da ist ja auch noch irgendwie 1,5 Lichtjahre von diesem anderen Stern dann entfernt, ja. Aber, also wenn, ich meine, dass irgendjemand dieses Ding da zufällig findet, es ist ja nicht so, dass man da jetzt durch den Weltraum fliegt, wenn man das kann, interstellar reisen, ja. Dass man da einfach rumfliegt und dann einfach da das Zeug, was da ist, einfach sieht, sondern das ist sehr klein. Der Weltraum ist sehr groß.
Ja, und man, selbst wenn man es, also es müsste ja auch irgendein Signal abgeben. Also wenn da einfach ein Stück Blech rumfliegt, das nimmst du ja nicht wahr. Und das Blech müsste dann schon irgendwie regelmäßig Piep machen, damit du es mal siehst. Das wäre dann natürlich wieder ganz praktisch, wenn da noch so eine Batterie drin wäre, dass das Ding noch 10.000 Jahre lang einmal in der Minute Piep machen kann. Ne?
Ah, das wäre praktisch, ja. Aber ich meine, du kannst es schon, wenn du mehr oder weniger nah dran bist, kannst du es natürlich schon auch so finden, ohne dass es Signale aussendet. Zum Thema Signale aussenden, das Ding, ich habe gelesen, das Ding hat eine Sendeleistung von 13 Watt. Glühbirne.
Super, ja, das ist ja so Kinder-Walkie-Talkie, ne? So.
Ja. Das Ding ist im interstellaren Raum, sendet uns jeden Tag seine Daten mit einem Kinder-Walkie-Talkie.
Genau.
Das ist verrückt, ja. Ich meine, es wird von den sehr großen Radioteleskopen auf der Erde aufgefangen. Da hat auch für Voyager ist überhaupt erst dieses Deep Space Network, das mit allen Raumsonden da draußen kommuniziert, quasi aufgenommen worden. Ja. Also da hat das begonnen, damit wir mit Voyager kommunizieren können. Ja. Aber ja, das ist schon, wir hören das Signal noch klar und deutlich, aber es ist natürlich auch, je weiter sie weg ist, desto schwieriger, dass wir das Signal aus dem ganzen Rauschen, aus dem ganzen Noise da irgendwie rausfiltern. Ne?
Ob es noch so richtig viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, die sich damit beschäftigen, oder sitzt da irgendwie so ein kurz vor der Rente sich befindender NASA-Ingenieur in irgendeinem Keller und guckt ab und zu mal auf den Bildschirm und denkt sich, boah.
Ich glaube, das sind schon noch ziemlich viele Leute dran beteiligt. Okay. Es gibt sicher auch die im Keller rumsitzen. Also es gibt sicher auch ein paar Leute, die sich dann noch damit beschäftigen, obwohl sie schon pensioniert sind. Also die dann vielleicht immer wieder mal zurückkommen und noch irgendwo mitarbeiten oder so, ja. Aber das ist ja noch, also es wird da noch jede Menge Wissenschaft wirklich damit gemacht, ja. Diese ganze Plasma-Geschichte, interstellares Medium und so weiter, Form der Heliosphäre und so weiter. Das ist ja ongoing science, ja. Es ist nicht so, dass da einmal am Tag irgendwie ein Beep kommt, sondern da werden ja wirklich irgendwie Daten zurückgeschickt von den Messgeräten, die noch einwandfrei funktionieren, ja. Nach 45 Jahren. Musst du mal vorstellen. Das haben sie gut gemacht.
Das haben sie tatsächlich gut gemacht, ja.
Schauen wir mal, ne? Vielleicht kriegen wir ja dann doch irgendwann eine Nachricht zurück von jemandem, der den Golden Record gefunden hat, so mit einem erstaunten Gesicht, so wie, was soll ich damit tun?
Naja, ist da nicht eine Anleitung drauf, wie man das abspielt? Ja. Irgendwie? Aber gut, auch die musst du erstmal verstehen. Das haben sich schlaue Leute Gedanken drüber gemacht. Gibt es eigentlich noch andere Sonden? Also die anderen fliegen doch auch irgendwann raus. Haben die Forscherinnen und Forscher an Voyager gedacht, beim Bau der anderen Sonden und da vielleicht wirklich noch eine dickere Batterie reingemacht, um nicht in 30 Jahren wieder da zu sitzen und zu denken, so scheiße, jetzt hätten wir mal gerne doch noch 10 Jahre Strom oder so.
Ja, es ist ja eher so, dass es sich mittlerweile eher lohnt, da eine neue Sonde rauszuschicken, die noch schneller unterwegs sein kann. Es ist, glaube ich, irgendwie auch in Planung, eine Sonde in den interstellaren Raum zu schicken,
so,
die da aber
gezielt.
Schon in,
okay,
genau, ja, gezielt, okay. Ja, also ja. Die gar nicht da jetzt irgendwie noch zuerst die Planeten untersucht. Und die soll, ich glaube, auch irgendwie so Mitte der 2030er Jahre, es gibt im Moment sehr viele Missionen, die so Mitte der 2030er Jahre geplant sind. Wer weiß, wann die da tatsächlich irgendwie stattfinden.
Das nervt mich so, dass das so immer so lange dauert, ey. Ja. Für jeden Scheiß haben wir Geld, weißt du? Naja.
Aber ich meine, Voyager war super schnell, gell? Die haben irgendwie innerhalb von 5 Jahren von Bewilligung des Projekts, vom Konzept mehr oder weniger, sind die Dinger geflogen.
Kalter Krieg das, halt, ne?
Ja, waren noch andere Zeiten. Gut, war noch ein bisschen einfacher gelagerte Technik und Instrumente, ja. Aber
man wollte es halt vor allen Dingen der UdSSR zeigen, ne?
Das natürlich, man hat eine andere Motivation, ja. Und jetzt macht sich nur jeder irgendwie Gedanken, muss man da so viel Geld ausgeben, muss man das machen, wo ja in Wirklichkeit das im relativ gesehen im Vergleich überhaupt nicht viel Geld ist, was da ausgegeben wird.
Das ist halt auch mal, haben wir auf der Erde nicht genug andere, wichtigere Probleme, wir müssen wieder hochfliegen, ja, Digga. Dann kaufst du dir beim nächsten Mal ein Elektroauto und dann darfst du nochmal darüber klagen, dass da im Weltall ein bisschen Geld ausgegeben wird.
Ja, und dann haben wir sowas wie das Pale Blue Dot, ja, das Bild, das war am weitesten entfernt aufgenommene Bild von der Erde und dann sind die Leute wieder, und so, ja, so, es ist schon, und darum ist es ja auch so wichtig, dass man das macht, ja, dass Leute ein bisschen so diesen Moment haben, wo sie kurz innehalten können und sich denken, ja, das natürlich wollen wir das, natürlich müssen wir das machen. Ja. Und ich meine, wenn jetzt die Kosten vom James Webb Space Telescope, die projizierten Gesamtkosten 10 Milliarden Dollar.
Inklusive Forschung hinterher, über den gesamten Betrieb.
Der gesamte Betrieb, weil das ist ja quasi begrenzt, der Betrieb, ja, 10 Jahre. Die Forschungskosten, also die, was dann die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an den Universitäten damit machen, das ist nicht mit eingerechnet, aber der Betrieb vom Teleskop auch, ja. Und dann denkt man sich, 10 Milliarden Dollar, 10 Milliarden Dollar, ich meine, 10 Milliarden Euro, da kriegst du 300 Autobahnkilometer dafür, ja.
Okay, genau, ja.
Ne? Was lohnt sich mehr? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es, glaube ich, schon. So für mich zumindest.
Ja, für mich auch. Ich bin ja auch ein Freund der Grundlagenforschung. Ich musste da aber auch erstmal hinkommen, muss ich auch sagen. Also das ist.
Ja klar, weil man eben so das Gefühl hat, das ist etwas, was irgendwie extrem weit von einem entfernt passiert. In dem Fall ist es auch so. Sehr weit entfernt. Aber es ist uns nah, ja, obwohl es, oder gerade weil es vielleicht so weit von uns entfernt ist und so grundlegend ist und einfach so unser menschliches Inneres, ja, das, was uns ausmacht, so angreift, dieses, wir wollen da raus, wir wollen wissen, was da los ist, unsere Neugierde, unsere Faszination, genau das, genau darum geht's, ja, beim Menschsein und dass wir das nicht nähren wollen.
Ja, aber das ist, glaube ich, das auf so einer abstrakten Ebene zu verstehen, ist ja nochmal was ganz anderes. Also das ist so, also das ist ja so eine abstrakt romantische Ebene fast schon. Und ich glaube, viele Menschen haben dafür halt auch überhaupt keine Antennen für sowas. Aber was ich ja wirklich das beste Argument für Grundlagenforschung jemals finde, ist, naja, manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu finden. Ja, du weißt halt nicht, was es nutzt, aber es wird was genutzt haben.
Ja, und es kommt auf jeden Fall was dabei raus, ja.
Ja.
Und da gibt's ja tausend Beispiele. Also, ich meine, all die Dinge, die wir in unserem täglichen Leben benutzen, haben irgendwo in der Grundlagenforschung angefangen.
Ja.
Das ist irgendwie, ja, wenn Leute sich irgendwie über die Wissenschaft oder die Ausgaben der Wissenschaft aufregen auf sozialen Medien mit ihrem Handy und du sagst, ja, was, ohne die Relativitätstheorie könntest du da jetzt nicht irgendwie mit deinem Handy da ins Internet hinein, ne?
Hier reinschreiben, könntest du nicht ins Internet schreiben, dass Einstein
ein Idiot war.
Ein Idiot war, genau, dass Einstein, dass die Relativitätstheorie Unsinn ist, ja.
Ja.
So, ich empfehle allen, Carl Sagans Kosmos sich anzugucken. Diese Fernsehserie, ich glaube, es ist aus den 70er Jahren sogar, fliegt irgendwo auf YouTube rum. Das ist, finde ich, immer noch das faszinierendste, oder der faszinierendste Erzähler von Wissenschaft, den ich je gesehen habe. Also ich habe bisher noch keinen gesehen, der da drüber kommt.
Der hat das auch wirklich, der konnte dieses Storytelling so richtig gut. Und da ist auch seine Beschreibung von dem Pale Blue Dot, von diesem Bild, ist auch großartig. Also er hat da so einen kurzen Text dazu verfasst und das kann man sich, glaube ich, auf YouTube auch anhören. Das hat er dann auch selber eingesprochen. Er hat auch eine sehr, sehr gute Stimme eigentlich.
Und vor allen Dingen Kosmos, die Begleitmusik zu Kosmos war halt von Vangelis, der auch kürzlich gestorben ist.
Mhm.
Was das Ganze noch mal gigantischer macht.
Also man
schwebt halt so komplett. Ja. Irgendwo habe ich noch die DVDs davon sogar. Naja. Gibt's im Internet.
Von Voyager gibt's auch eine CD. Da gibt's irgendwie die Sounds of Space oder irgendwie so heißt das. Ja, so in die Richtung. Voyager, Sounds of Space.
Such ich mal raus. Ich guck mal, vielleicht finde ich was und tu es in die Richtung.
Ist auch sehr sphärisch. Da gibt's irgendwie die ganzen Geräusche von dem Planeten, also quasi transponiert, so dass wir sie dann hören können.
Ach so, ja, aber, da gibt's,
das hört sich ziemlich arg an. Also das ist gar nicht mehr erhebend.
Ich glaube, ich habe sogar eine CD.
Beängstigend.
Also ich hatte mal eine CD. Ich habe das ja alles dann irgendwann digitalisiert, auf eine Festplatte gepackt und finde die Festplatte nicht mehr. und zwar war das eine CD, die hieß Transplutonian Transmissions.
Okay.
Und da haben sie, ich weiß nicht mehr genau, was für Signale das waren, die haben sie auch transponiert und daraus dann so Ambient, Hintergrund, Klanggedöns gemacht. Ja.
Ja, na, man kann ja alle möglichen, also alles, was, es sind ja überall einfach Wellen, dichte Schwankungen da draußen unterwegs, alles bewegt sich, alles dreht sich und überall ist Material quasi dicht und weniger dicht und dann führt das zu Schallwellen. Schallwellen sind da einfach überall da draußen im Universum, klar, ja. Und wenn, also die haben halt dann oft Frequenzen, die wir nicht hören können, aber wenn man sie einfach in einen anderen Wellenlängenbereich übersetzt, dann, ja, kann man sich da die Sounds anhören. Sounds of the Cosmos heißt das übrigens.
Sounds of the Cosmos, okay. Ich habe auch noch Sounds of Earth gefunden. Das sind dann tatsächlich die Geräusche, die auf der Voyager-Schallplatte drauf sind.
Genau, ja. Das Kinderlachen.
Genau.
Und der Nazi.
Das Kinderlachen und der Nazi. So nenne ich die Sendung. Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Ah, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.